Herzlich willkommen. Ich möchte heute ein bisschen was über Theming mit Diazo erzählen. Im konkreten Fall Theming innerhalb von Plon. Diazo kann man aber auch für andere Systeme verwenden. Von daher muss man jetzt noch nicht mal, wer Plon jetzt noch nicht kennt, lässt sich auch für andere Systeme ganz gut einsetzen. Im Groben ist Diazo selber eigentlich nur ein Precompiler für XSLT. Das heißt, XSLT ist so eine ziemlich ausgereifte Technik, die wird im Untergrund verwendet und ich möchte einfach mal zeigen, was man damit machen kann. Meistens haben wir irgendein dynamisches System, das sieht halt so oder so oder so oder anders aus, nur nicht so, wie es am Ende der Designer vielleicht haben möchte. Er gibt uns halt eine Vorgabe und wir als Entwickler haben dann die Aufgabe, das Ganze zusammenzubringen. Häufig ist es ja so, dass solche Systeme aus gewissen Gründen sehr modular sind. Das heißt, ich habe viele einzelne Templates, die ich eventuell an verschiedenen Stellen anpassen müsste, um halt genau das Ziel am Ende zu erreichen. Und das macht es halt dann schon etwas komplexer und bedarf halt letztendlich auch Detailwissen für denjenigen, der die Templates baut, von dem jeweiligen System. Also wo liegen diese Templates, wie überschreibe ich die und so weiter. Die Lösung ist halt Diazo. In Plon gibt es eine Integration von dem Ganzen mit Plon App Theming. Und im Groben passiert Folgendes: Wir haben ein statisches Theme auf der einen Seite. Das ist wirklich ein Mockup, da wird nichts reingeschrieben, da werden keine Template-Anweisungen und so weiter hinzugefügt. Das heißt, das ist nach wie vor immer noch so, wie der Webdesigner mir das gegeben hat. Und auf der anderen Seite habe ich das Content-Management-System, was ich ja auch erstmal nicht direkt anfasse. Dann habe ich ein Regelwerk und mit diesem Regelwerk entsteht dann am Ende ein fertiges geseamtes System und das sieht halt dann so aus, wie ich mir das vorstelle. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben jetzt hier mal so ein Beispiel. Ich habe jetzt links das Layout und rechts quasi das System und jetzt habe ich zum Beispiel diese Top-Navigation, die möchte ich jetzt an die Stelle auf der linken Seite in das Layout reinkriegen, sodass, wenn im Plon quasi die Menüpunkte, die werden ja dynamisch erzeugt, dass die halt die Platzhalter auf der linken Seite austauschen. Unten sehen wir so eine Anweisung, wie das aussehen kann. Das ist jetzt eine Replace-Anweisung, das heißt, ich ersetze auf der linken Seite etwas mit dem Inhalt, welchen ich von der rechten Seite vom dynamischen System mir rüberhole. Und ich kann, wie man hier sieht, CSS-Notationen verwenden, das heißt, ähnlich wie ich mit jQuery oder mit innerhalb von Stylesheets halt Elemente adressieren kann, kann ich das hier halt auch tun. Das ist recht elegant, weil das sehr klar und deutlich ist, sehr gut nachvollziehbar. CSS versteht eigentlich jeder. jQuery benutzen auch viele. Von daher ist es sehr eingängig, man muss nicht lange überlegen. Eine Alternative dazu wäre XPath an der Stelle. Das passiert, wenn man dieses CSS-Doppelpunkt da weglässt. Hier nochmal das mit dem nächsten Element. Ich nehme halt das Element mit der ID Content aus dem Plon raus. Und im Theme ersetze ich auch das Element Content, das kann auch anders heißen, wir haben halt einfach nur eine Mapping an der Stelle. Das gleiche mache ich mit so einem Portlet hier an der Seite und wenn ich zum Beispiel alle Portlets, hier ist jetzt zwar nur eins drin, aber wenn da jetzt mehrere Portlets sein können, das ist ja ein dynamisches System, der Nutzer legt da vielleicht zu dem Nachrichtenportlet noch irgendwie einen RSS-Feed oder sowas an, der da an der Seite mit angezeigt wird, die sollen natürlich alle automatisch übernommen werden, dann verfasse ich halt einfach so eine Anweisung etwas allgemeiner und sage halt hier in dem Fall alle Elemente aus der rechten Spalte und davon bitte nicht, also nicht die rechte Spalte komplett, sondern nur die Elemente, die da drin sind, also diese Children. Das ist mal ein bisschen komplexer, wenn ich jetzt eine Anweisung zum Beispiel machen möchte, ich möchte alle Portlets haben, bis auf dieses oder jenes. Dann kann ich das halt auch noch mit einer CSS-Notation an der Stelle machen. Das ist noch gerade so das, was man mit CSS-Notation noch irgendwie abbilden kann. Wenn es mehr wird, dann weicht man auf XPath aus, also und Verknüpfungen und so weiter. Das geht dann in CSS-Notation nicht mehr. Oder Auswerten von Texten zum Beispiel. Also Ich habe jetzt zum Beispiel bei einem Projekt zwei Navigationsportlets, die haben zwar unterschiedliche Namen, aber da sind keine Stylesheet-Attribute drin, an denen ich sie unterscheiden kann. Dann kann ich aber mit XPerf-Anweisungen sagen, wenn in dem Titel Navi 1 steht, dann nehmen die raus, und wenn Navi 2 steht, habe ich eine andere Anweisung, die packe ich halt woanders hin. Das geht aber nur mit XPerf an der Stelle. So. Es gibt ein Grundgerüst. Hier oben sind halt so diese Namespaces definiert. Da gibt es halt den normalen Yasuo-Namespace, dann gibt es diesen CSS-Namespace, um halt es zu ermöglichen, diese CSS-Notation zu verwenden. Und dann gibt es für die erweiterten Sachen halt auch noch diesen XSL-Namespace. Den kann man halt verwenden, um wirklich XSL-Anweisungen zu verwenden. Und damit hat man dann wirklich die volle Power, die letztendlich insgesamt da zur Verfügung steht. Hier sehen wir das nochmal ein bisschen im Zusammenspiel. Wir haben hier oben so eine If-Bedingung letztendlich. Das ist einfach nur, wird halt geguckt, wenn diese ID da ist, dann führe halt diesen Block aus. Und da drinnen sind halt jetzt mehrere Anweisungen. Habe ich halt so ein After, wo oben so ein bisschen die Skriptanweisungen halt in das Template übernommen werden aus dem CMS. Und danach halt diese Replace-Anweisungen, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Die statische Template-Datei, die ich habe, das ist hier in dem Fall, gebe ich die halt an mit dieser Theme-Anweisung. Das ist jetzt hier Index.html. Weiter unten sieht man, dass es auch noch eine Artikel.html zum Beispiel geben kann. Es kann ja sein, dass man für die Startseite ein anderes Template verwendet, weil es einen gänzlich anderen Aufbau haben soll, als man für weitere oder alle anderen Seiten nehmen will. Und deswegen kann man jetzt oben zum Beispiel so eine Anweisung halt unter den Bedingungen setzen, wenn ja, man auf der Startseite ist, was man im Plon an zwei Sachen festmachen könnte. Dann wird das halt gemacht. Ganz unten sieht man noch eine Anweisung No Theme. Das ist halt einfach eine Möglichkeit hier oder Möglichkeit definiert. Wenn man Warpage in der Klasse oben reinmacht in dem Template, dann sorgt man dafür, dass es einfach nicht gethemed wird. Das kann für unterschiedliche Sachen notwendig sein. Genau, XPerf oder CSS hatte ich schon erwähnt. Das ist halt zum Beispiel eine XPerf-Anweisung. Man sieht, es ist ein bisschen länglich. Nicht jeder kennt sich mit XPerf aus. Aber wie gesagt, an manchen Stellen durchaus nützlich, weil es halt flexibler ist. CSS3 auf der anderen Seite ist deutlich, die Anweisungen sind deutlich schlanker, haben aber irgendwo ihre Grenzen. Am Ende landet man immer bei XPerf. Das heißt, im Hintergrund wird XPerf daraus generiert, auch aus unseren CSS-Notationen. Und das XSLT-Template oder XSL-Template am Ende enthält natürlich XSL-Anweisungen und XPerf-Anweisungen. Das ist halt quasi das, was da zusammenpasst. So. Dann haben wir vorhin gesehen, diese Children-Erweiterung. Also ich kann Theme und Content halt auf das Template und auf das dynamische System mich ja beziehen, und ich kann das mit -children auch noch hinschreiben. Der Unterschied ist einfach nur der, dass entweder beziehe ich mich mit dem Selektor auf ein Element oder halt auf die Kindelemente. Das sind alle Anweisungen, die man machen kann. Das ist also sehr übersichtlich. Theme haben wir schon gesehen, da gibt man halt die Template-Dateien. NoTheme ist halt sowas wie ein Ausschalter. Replace haben wir gesehen, damit kann man Dinge ersetzen. Before, After funktioniert genauso, nur dass man halt vor und hinter Elementen Dinge einfügt. Drop ist halt, um einzelne Elemente dann rauszuschmeißen. Und Strip können wir auch noch gleich nochmal an Beispielen sehen. Kann man halt die ganzen Sachen sich rausziehen. Hier nochmal das mit den Templates. NoTheme haben wir auch schon gesehen. Hier nochmal zwei Beispiele für das Replace. Hier wird zum Beispiel die Editbar von Plon halt auch mit ins Theme übernommen. Before und After ist im Grunde das auch, was wir vorhin schon gesehen haben. Copy ist vielleicht noch interessant. Mit Copy kann ich halt Attribute übernehmen. Hier in dem Fall die ID und die Direction. Wird halt ins Bodytag eingefügt. Etwas Ähnliches kann man mit Merge machen, nur dass Merge sich für Klassen sehr gut eignet, weil wenn ich mit Copy eine Klasse übertragen würde, dann würde ich die Klassen, die im statischen Template drin sind, halt überschreiben, und mit Merge ich halt die beiden Stylesheet-Klassen, die halt irgendwie in dem Template und auch in dem dynamischen System sind, halt zusammen, sodass sowohl mein Layout mit den Klassen halt noch vernünftig aussieht, als auch das System selber die dynamischen Klassen reinrennert, die vielleicht dann für irgendwelche JavaScript und eigenen CSS-Anweisungen, die vielleicht vom System auch übernommen wurden, halt auch verwendet werden. Mit Drop kann ich halt Dinge rausschmeißen. Das können Attribute sein, das können auch ganze Tags sein oder ganze Blöcke. Mit Strip kann ich halt Code bereinigen. Das heißt, hier zum Beispiel ein Beispiel, Plone hat diese Portlets, die sind halt in so einem Div-Tag nochmal gewrappt und da sind dann kryptische lange IDs drin. Das ist letztendlich für JavaScript wird das dann irgendwie genutzt oder auch damit eingefügt und das kann ich damit einfach rausschmeißen, wenn ich das halt haben will. Es gibt eine feste Ausführreihenfolge von diesen ganzen Regeln. Das heißt, es ist zwar nicht egal, wo Anweisungen in dem Regelwerk definiert werden, aber es ist halt nicht so, dass es stur von oben runter gearbeitet wird, sondern es spielt eine Rolle, welche Befehle man verwendet. Das muss man nicht immer beachten, aber an manchen Stellen wird man halt merken, ja, die Drop-Regel hat jetzt halt vorher gegriffen, bevor ich dann mit meiner Replace-Regel, die danach letztendlich auf das Theme vielleicht wirkt, kommt und dann habe ich vielleicht etwas kopiert, wo ich vorher schon mit Drop was rausgeschmissen habe, was ich vielleicht gar nicht machen wollte. Und deswegen, da muss man dann mal gucken, in welcher Reihenfolge werden die ausgeführt. Man sieht, hier sind Befehle öfter drin. Das ist dann, entweder wenn das mit halt Theme Shield drin, halt einen Before oder einen Replace letztendlich gemacht wird, dann wird es relativ spät ausgeführt. Weiter oben hat man halt einen Replace, was halt nicht mit Shield drin ausgeführt wird. Also das sind so die eigenen Arten, die man da noch hin und wieder berücksichtigt, wo es ist, nicht oft. Genau, Plone App Theming macht es eigentlich recht nett in Plone. Man hat, seitdem es das gibt, in Plone die Möglichkeit, halt diese ganzen statischen Sachen einfach in ZIP-Datei zu packen und darüber zu deployen. Das heißt, der Anwender kann dann einfach in Plone hingehen, kann sagen, ich möchte das Ganze dann hochladen. Und das Ganze sieht halt so aus, das ist jetzt hier zum Beispiel so ein Ordner, letztendlich die ganzen statischen Dateien, die wir halt kennen, die nichts mit Plone zu tun haben. Und das, was wir dann haben, ist diese Manifest-Datei, wo so ein paar Metadaten drinstehen und die Rules-Datei, wo halt die Regeln drinstehen. Man könnte die Rules-Datei auch noch aufsplitten in verschiedene Dateien, wenn man das dann modularisieren möchte. Also so Include geht damit auch, aber meistens braucht man nur eine. Genau. In der Manifest-Datei sieht man hier nochmal die Metadaten. Da steht halt ein Titel, eine Beschreibung drin. Das ist nicht alles, was man dann machen kann. Man kann auch so ein paar Parameter angeben, die dann in Plone, also wo Plone dann angewiesen wird, zur Laufzeit ein paar Informationen noch mit reinzugeben. Zum Beispiel, welche Sprache ist gerade ausgewählt, ist der Nutzer angemeldet. Und solche Informationen kann man sich mit reinholen in das Diaso, sodass man dann in dem Regelwerk ein paar Variablen auch auswerten kann, um zum Beispiel zu sagen, na, der Nutzer ist nicht angemeldet, dann möchte ich diese CSS-Dateien jetzt nicht übernehmen oder nicht einfügen. Und vielleicht möchte ich auch, wenn der Nutzer angemeldet ist, eine Breadcrumb-Leiste haben. Wenn die Nutzer nicht angemeldet sind, aus irgendwelchen ästhetischen Gründen halt nicht, alles schon gewesen, dann droppe ich die halt raus, wenn die Nutzer nicht angemeldet sind. Solche Sachen kann man dann da schon mitliefern. Ja, ich kann jetzt hier einfach so ein ZIP-Datei hochladen und dann ist das halt drinne. Und ich kann mittlerweile mehrere von diesen ZIP-Files da drin haben, kann dann hin und her switchen, ich kann die sogar online direkt editieren und kann dann meine Änderung dann da testen. Ich kann auch diese Regeln mir mit so einem Splitscreen schön zusammenbauen. Das habe ich jetzt hier in der Folie noch nicht drin, weil es in der neuen Version erst reingekommen ist. Kann ich aber gerne nochmal zeigen. Und ich kann, wenn ich dann fertig bin, die ganzen Sachen wieder schön exportieren als ZIP-Datei und das dann halt auch wieder zu exportieren. Genau. Was man machen kann, ist, man kann externe weitere Quellen halt einbinden. Normal habe ich immer so diese Theme- und Content-Seite. Vielleicht reicht aber das nicht, was jetzt gerade in dem aktuellen Kontext ist, wo ich bin, mir an Informationen, sondern ich will noch mehr Informationen mir irgendwo reinziehen. Dann kann ich halt hier zum Beispiel, wird eine direkte View noch aufgerufen, die dann andere Inhalte rendert, die ich dann auch noch einfügen kann. Das sollte man, wenn man auf das lokale System mehrfach zugreift, was ja hier passiert, also im Hintergrund wird jetzt diese View aufgerufen, die Inhalte werden rausgeladen und werden halt auch mit eingefügt. Das heißt, ich habe eigentlich zweimal eine View gerendert. Das sollte ich natürlich nicht übertreiben. Was man aber auch machen kann, und das ist noch viel interessanter, man kann auch auf externe URLs zugreifen und kann halt sowas machen, wie hier bei der Deutschen Plone-Konferenz, einfach hinzugehen und in so ein Theme das Konferenzprogramm sich reinzuziehen. Und das quasi in Echtzeit eingebunden. Und wie man sieht, Das Konferenzprogramm war übrigens in Blau. Hier greifen jetzt die Style-Sheets, die zu dem Theme dazugehören. Das heißt, es ist nicht so wie bei einem iFrame, dass ich mir die Inhalte einbinde, aber nichts damit machen kann, die Struktur so auch ist, sondern ich kann hier halt diese Möglichkeiten, die man mit XSLT an der Stelle hat, halt nutzen, um halt auch das Markup zu bereinigen. Ich kann URLs auch umschreiben, muss ich manchmal auch machen, wenn die relative URLs drin haben. Ich kann das halt leicht modifizieren. Das hat sicherlich auch seine Grenzen, aber man hat da deutlich mehr Möglichkeiten, als man jetzt mit einem iFrame hat. Und das ist halt eine Möglichkeit, externe Systeme zu integrieren, sei es ein Ticketsystem oder irgendein webbasiertes System. Wir hatten auch schon mal das Phänomen, dass ein Institut eine Trainingsdatenbank hat für Sportler, die seit 20 Jahren füttern die ihre Daten da rein und haben halt die ganzen Sachen und die wollten auf ihrer Webseite zum Beispiel auch die Sachen einbinden. Das ist damals, da gab es die also noch nicht wirklich gut möglich gewesen, weil diese Software keine Schnittstelle hat und es auch ein proprietäres Stück Software war, dementsprechend auch keiner Interesse hatte, da irgendwie was zu machen, weder der Hersteller noch das IFT halt eine große Individualentwicklung da zu bezahlen. Und für sowas ist es halt genau die richtige Lösung, weil diese Software hat nämlich eine zwar einfache, aber doch eine HTML-Ausgabe gehabt von diesen Daten und dann hat man halt eine Möglichkeit, über diesen Weg halt die Sachen da sich reinzuziehen. Hier ist nochmal ein Beispiel, Spiegel Online, Zeit, beides parallel nebeneinander in Echtzeit reingerendert und es sieht jetzt nicht perfekt aus, man muss natürlich dann die Stylesheet-Geschichten dafür bauen oder halt noch ein paar weitere Regeln, um das Ganze auszufiltern. Das hier reinzubauen ist eine Minutensache, so wie das jetzt aussieht, das natürlich abzustimmen und so weiter ist dann Detailarbeit, braucht man keinem erzählen, dass das in 5 Minuten eine externe Webseite eingebunden ist und alles schön und bunt ist. Das ist sicherlich Detailarbeit, aber man kann es machen. Genau. Es gibt online halt verschiedene Snippets. In der diaso.org Dokumentation stehen halt die ganzen Sachen halt drin. Da gibt es halt unten auch so ein paar Beispiele. Das sieht jetzt hier ein bisschen umfangreich aus. Ist in der Tat so, wenn man XSL-Anweisungen selber schreibt, dass dann doch schon eher so ein bisschen graue Haare gibt. Aber das ist eine Sache, das macht man eigentlich nur selten. Und wenn, dann hat man solche Sachen dann liegen und kopiert sich die halt rein und weiß halt, okay, ich will jetzt hier, wenn ich Attribute irgendwo hinzufügen will, dann muss ich das halt so machen. Und wenn ich bestimmte andere Dinge umschreiben will, wie URLs umschreiben will, dann habe ich halt so ein Snippet liegen und kopiere mir das rein, passt es an. Genau. Ich weiß gar nicht, was war das jetzt zum Beispiel? Wir haben hier ich habe einen Portlet bei einer Webseite hier, das an der Seite ist, was so navigationsmäßig da drin ist. Und wir wollten da an der Stelle, dass diese Links, die da aufgelistet werden, immer in neuen Fenster geöffnet werden. Und standardmäßig macht das es an der Stelle nicht. Ich könnte jetzt zwar hingehen, könnte die Templates in Plon anpassen oder in einem Add-on anpassen, was quasi die Sachen da rendert. Das geht auch alles. Wollte ich aber an der Stelle mir ersparen, weil ich nicht unbedingt ein neues Produkt dann noch entwickeln wollte, nur für so eine Kleinigkeit. Und ich bin halt da hingegangen und gesagt, hier alle Links, die da in dem Bereich sind, die haben jetzt bitte Target Blank und damit war das dann gegessen. Genau. Ja, gibt es Fragen erstmal soweit? Haben wir ein Mikro für Fragen? Oder? Ich habe jetzt natürlich mit Plonen erstmal ein System, was an sich erstmal solides XHTML halt rausbringt mir. Natürlich kann es auch sein, dass man durch solche Editoren wie TinyMCE und so weiter dann auch mal so nicht so tolle Klumpen drin hat, aber ich habe ehrlich gesagt da noch nie ein Problem mit gehabt, also habe ich noch nicht feststellen können. Natürlich hängt das davon ab, wie diese XSL-Geschichten dann am Ende funktionieren. Also Diaso, das ist erstmal kein Problem von Diaso, sondern das ist ein Problem von dem XSL-Interpreter, von der XSL-Transformation, die am Ende dann stattfindet. Diese XSLT-Sachen, die können auf verschiedene Art und Weisen letztendlich ausgeführt werden. In Plon ist es direkt integriert, das heißt, der Plon-Prozess selber macht das mit. Das ist erstmal die einfachste Lösung, weil man nichts weiter machen muss. Man kann aber, da das ein Precompiler ist, auch diese Sachen halt kompilieren und kann einem Nginx oder einem anderen Webserver wie im Apache mit solchen Mod-Transform-Modulen diese XSL-Templates halt vor die Füße werfen und sagen, hier mach mal, dann rendern die das. Das kann durchaus noch ein bisschen schneller sein, und wenn man sowieso verschiedene Systeme hat, die man stylen möchte. Also man könnte jetzt neben das Plon ein Redmine oder irgendwas anderes, was webbasiertes, stellen und sagt, ich will das unter eine Motorhaube kriegen, es soll bitte gleich aussehen. Dann kann ich halt mit dem gleichen Ansatz, wie ich Plon von außen auch seamen könnte, kann ich dann halt jede andere Applikation auch mit dem gleichen Seam versorgen. Natürlich muss man da ein paar Regeln dann noch weiter bauen, aber das geht prinzipiell erstmal. Und dann habe ich schon mal zwei Systeme, die gleich aussehen. Und entweder hat man die dann als Subdomains dann irgendwie noch mit drin, oder man schreibt da wirklich die URLs dann um und versucht es noch weiter zu integrieren. Also so wie ich das hier mit dem Konferenzprogramm zum Beispiel gemacht habe, das ist ja wirklich, das steht nicht nebeneinander, sondern ich habe es mir einfach reingeklaut on the fly. Das wird dann aber, wenn man jetzt auf die Links noch klicken will und die dann auch wieder darin darstellen will, dann wird es ein bisschen komplexer. Genau, die Links da drinnen ändern sich ja erstmal. Ich kann die zwar umschreiben, also was ich halt manchmal machen muss, wenn Bilder zum Beispiel relativ drin sind, dann muss ich die URL halt umschreiben, sodass der die dann von Remote holt, weil der findet sie natürlich bei mir nicht, weil das sind ja nicht die Bilder, die in meinem System liegen. Aber sowas kann man halt machen mit solchen XSL-Anweisungen an der Stelle. Und man kann auch die anderen Links umschreiben. Das ist halt die Frage, wenn ich den Link auf Absolut umstelle, dann klicke ich darauf und dann lande ich aber im anderen System. Und ja, ansonsten müsste man sich halt da mit Rewrite Rules mit dem Webserver und so weiter rumschlagen, da kann man dann vielleicht auch eine bessere Lösung finden. Genau. Ja, weitere Fragen? 5 Minuten haben wir noch, dann ist Ende. Also vielleicht noch erwähnenswert, das Ganze ist schnell. Weil man denkt erstmal, ja, okay, ihr habt jetzt noch einen Layer drüber gelegt und da wird dann irgendwas zur Laufzeit und immer ausgewählt und so weiter. XSLT ist, wie gesagt, eine relativ alte Technik, die halt aber auch bei großen Installationen wie Zeit Online und so weiter, also die ganzen Zeitungsverlage, die haben oft ihre ganzen Inhalte als XML liegen. Und was die halt machen ist, die haben halt XSLT-Dateien dann, die dann von den Webserver, der ja dann die Module halt in C geschrieben hat, die werden die halt dann in Echtzeit quasi ausgewertet. Und das ist halt das Gleiche, also dieser minimale Overhead, der dann da aus statischen Dateien quasi HTML macht. Den Overhead, den hat man halt bei Plon da drin, aber der ist im Vergleich zu dem dynamischen System, was im Hintergrund erstmal das Ganze rendern muss, vernachlässigbar, der ist kaum messbar. Da überwiegt halt letztendlich die Flexibilität. Also ich finde es mittlerweile wirklich sehr, sehr schön, weil ich einfach eine andere Ebene habe, wo ich bestimmte Dinge auch noch lösen kann, wo man halt dann sagt, okay, entweder muss ich jetzt da reingehen, das Template anpassen, oder ich kann das halt manchmal auch mit ein paar Handgriffen letztendlich auf einer anderen Ebene jetzt lösen. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Genau, ansonsten, also diaso.org ist wie gesagt diese Webseite, und da hat man eigentlich die meisten Sachen drin. Und ansonsten Plon-App-Seaming habe ich mit aufgeschrieben, findet man im Python-Package-Index. Da sind auch nochmal Plon-spezifische Sachen drin, weil Plon ja wie gesagt auch noch so ein paar Config-Parameter drin hat. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn jemand über diese Domain kommt, dann ist das Ding bitte nacktes Plon. Kann man zum Beispiel auch machen, das als Backend quasi normal als Plon lassen. Das hat den Vorteil, dass man Plon-Handbücher verwenden kann, die halt auch genauso dann entsprechend passen zu dem. Wenn man jetzt ein abgefahrenes Layout hat, dann kann das halt sein, dass die Leute einfach dadurch verwirrt sind, dass man da das Menü vielleicht woanders hat oder die Navigation woanders hat. Und wenn die halt aber die Inhalte mit dem normalen Plon, mit der normalen Plon-Oberfläche und der passenden Dokumentation dazu pflegen wollen, dann kann ich ja trotzdem das Frontend quasi total abgefahren anders aussehen lassen, kann durchaus sinnvoll sein. Das ist immer so ein bisschen Geschmacksfrage. Und das sind halt so ein paar Config-Parameter, die man machen kann. Wenn man externe URLs reinladen will, da gibt es in Plon auch einen einzigen Schalter, das muss man erstmal erlauben. Also nicht wundern, wenn man es mal ausprobiert, von wegen der ist da mal da Scheiße erzählt, sondern das ist halt einfach, es ist ein Parameter und ein Fleck, was man da aktivieren muss, und dann ist das quasi erlaubt. Man kann auch diese Regelwerke sich auch von irgendwo anders her lesen. Das ist also schon recht flexibel. Ja, wenn weiter keine Fragen sind, dann würde ich einfach Feierabend machen. Ja, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.